Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
Kazuo Ishiguro erhielt 2017 den Nobelpreis für Literatur. Seine Romane passen in keine Schublade. Mal Science-Fiction, Fantasy oder klassischer Roman. Aber immer geht es um die Frage, erinnern oder lieber vergessen?
Eine kleine japanische Familie kommt im April 1960 in den Straßen von Guildford, südlich von London, an. Der Vater, ein begeisterter Meeresforscher, den der britische Staat hergeholt hat. Die Mutter, eine Hausfrau, vermutlich mit den beiden kleinen Kindern an der Hand. Einem Mädchen und einem 5-jährigen Jungen. Der betrachtet staunend die englischen Männer im Wollpullover mit V-Ausschnitt und die vielen Autos mit Trittbrett und Reserverad auf dem Kofferraum. Ausländer gibt es kaum in Guildfords Straßen. Japaner sind damals eine Sensation. Der kleine, staunende Kazuo Ishiguro wird ein Schriftsteller werden, der fast 60 Jahre später als britischer Autor den Literatur-Nobelpreis erhält.
The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro, who in novels of great emotional force has uncovered the abyss beneath our illusory sense of connection with the world.
Der Maler der fließenden Welt. An Artist of the Floating World.
Nur zwei von Kazuo Ishiguros Romanen spielen in Japan. Seine beiden ersten Werke. Damals in Nagasaki und Der Maler der fließenden Welt. Denn der junge Schriftsteller hat seit seiner Ankunft in England keinen Fuß mehr in dieses Land gesetzt. Er hatte zunächst auch überhaupt nicht vor, über Japan zu schreiben.
Im Herbst 1979 war ich mit Rucksack, Gitarre und Reiseschreibmaschine nach Norfolk gekommen. Ein kleines englisches Dorf mit einer alten Wassermühle und flachem Ackerland ringsum. Ich war hier, weil ich an der University of East Anglia zu einem einjährigen Graduiertenkurs im kreativen Schreiben angenommen worden war.
Der junge, langhaarige Ishiguro hauste damals in einer kleinen Dachkammer und versuchte zuerst, ein paar brauchbare Kurzgeschichten zu schreiben. Alle Geschichten spielten in England. Und keine war besonders gut, sagt er heute.
Then one night, during my third or fourth week in that little room, I found myself writing with a new and urgent intensity.
Eines Abends, nach 3 oder 4 Wochen in meiner Kammer, schrieb ich auf einmal anders, mit einer unbekannten, drängenden Intensität, und zwar über Japan. Was ging damals in mir vor? Woher kam diese eigenartige Energie? Mein Fazit ist, dass es an diesem Punkt meines Lebens um einen notwendigen Akt des Bewahrens ging. Ich begann einzusehen, dass mein Japan vielleicht sehr wenig einem Land entsprach, in das ich mit einem Flugzeug reisen konnte. Dass die Lebensweise, die meine Eltern heraufbeschworen und die ich von meiner frühen Kindheit in Erinnerung hatte, während der 60er und 70er Jahre weitgehend ausgestorben war. Dass das Japan meiner Vorstellung womöglich immer nur ein emotionales Konstrukt gewesen war, wie es sich ein Kind aus Erinnerungen, Fantasie und Spekulation zusammensetzt. Und vor allem wurde mir bewusst, dass dieses mein Japan, mein kostbarster Schatz, mit dem ich erwachsen geworden war, zusehends verblasste.
Das Japan, das Ishiguro daraufhin rund um seinen Maler der fließenden Welt konstruiert, sei ein sehr persönliches Japan, erklärt Stefanie Fricke, Dozentin für englische Literaturwissenschaft und Japanologin.
Das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, dass das Japan, das er darstellt in seinen ersten zwei Romanen, ein imaginäres Konstrukt ist. Also das Japan seiner Kindheit, an das er sich zum Teil noch sehr gut erinnern konnte, auch wenn er erst 5 Jahre alt war, als er Japan verließ. Und vor allem auch das Japan, das ihm vermittelt wurde durch Bücher, Filme vor allem, Mangas, alle möglichen kulturellen Erzeugnisse. Aber er kannte das Japan der Gegenwart überhaupt nicht, als er diese Bücher geschrieben hat.
In seinen beiden ersten Büchern hat Kazuo Ishiguro sein Japan bewahrt, bevor es in Vergessenheit gerät oder durch Eindrücke des echten Japans übermalt wird. Doch schon der Maler der fließenden Welt ist eine typische Ishiguro-Geschichte, denn er behandelt ein Thema, das in jedem seiner folgenden 6 Bücher eine wichtige Rolle spielen wird. Ein Mann tastet sich vorsichtig an seine Vergangenheit heran. Er weiß nicht, ob er sein Leben kritisch aufarbeiten oder die schmerzenden Erkenntnisse lieber vergessen sollte. Keine Abrechnung mit der Vergangenheit, aber ein zögerndes Sondieren.
Darum geht es mir immer. Meine Geschichten sollen vermitteln, wie es sich anfühlt, in einem bestimmten Problem gefangen zu sein. Zum Beispiel, soll man besser vergessen oder sich erinnern? Ich schreibe jedoch keinen Essay in fiktiver Form, der für das Erinnern oder das Vergessen plädiert. Während ich älter wurde, habe ich über meine Rolle als Autor gelernt, dass es mir vor allem darauf ankommt, zu vermitteln, wie sich Menschen fühlen. Vielleicht können sich die Leser wiedererkennen. Vielleicht auch nicht.
Ohne zu werten, lässt er uns mit seinem Maler mitfühlen. Und selbst wenn man den Maler beim Lesen für das verachtet, was er getan hat, nämlich seine Kunst in den Dienst der Nationalisten gestellt zu haben, er tut einem doch leid. Ishiguro macht das mit einem Trick, der allerdings nicht neu ist in der Literaturgeschichte.
Ishiguro ist ganz berühmt für seine Ich-Erzähler. Und durch diese Erzählperspektive ist man den Figuren sehr nahe. Also man kann mit ihnen mitfühlen, man sieht ganz genau, wie sie denken, wie sie eben mit ihren Erinnerungen ringen, wie sie auch bestimmte Sachen verdrängen. Aber man ist ihnen eben ganz, ganz nah und kann das gut nachvollziehen und entwickelt dadurch auch Sympathien, selbst wenn die Figuren vielleicht problematisch sind oder sogar unsympathisch.
Ishiguros Maler der fließenden Welt und auch sein Erstlingswerk damals in Nagasaki stießen sofort auf großes Interesse in England.
Ishiguro hatte das große Glück, dass er zu einer Zeit anfing zu schreiben, als diese erste Welle der, was man im Englischen als Postcolonial Authors, also Autoren aus den frühen Kolonien, als diese erste Welle sehr populär wurde. Also plötzlich war ein Bedarf da an diesen Autoren, mit anderen kulturellen Hintergründen, eben vor allem aus den ehemaligen Kolonien. Aber auch Ishiguro hat davon sehr profitiert, weil er eben ausreichend exotisch war und natürlich auch seine ersten 2 Romane in dieses Muster gepasst haben.
Ishiguro selbst war es allerdings gar nicht so recht, in die Schublade des japanischen Schriftstellers gesteckt zu werden. Sein nächstes Buch spielte dann auch in England, in einer geradezu urenglischen Umgebung.
Was vom Tage übrig blieb. The Remains of the Day.
Was vom Tage übrig blieb, ist die Geschichte eines pflichtbewussten englischen Butlers. Sie wurde mit dem Booker-Preis ausgezeichnet, in Hollywood mit Anthony Hopkins verfilmt, für den Oscar nominiert. Mittlerweile ist das Buch Schullektüre in England. Ishiguro selbst nennt den Roman seinen Freak-Bestseller. Denn geplant war der breite Erfolg keineswegs. Eigentlich wollte der Autor vor allem literarisch anspruchsvolle Leser ansprechen, Highbrow Literature, und keine Bestseller schreiben.
Natürlich war es zu Lord Darlingtons Zeit, als die Herrschaften oft etliche Tage zu Besuch weilten, ganz leicht möglich, zu durchreisenden Kollegen ein gutes, von gegenseitigem Verständnis geprägtes Verhältnis zu entwickeln. In jenen geschäftigen Tagen kamen in unserem Dienstbotentrakt oft einige der hervorragendsten Fachkollegen ganz Englands zusammen und redeten beim warmen Feuer bis tief in die Nacht hinein.
Das war neu. Ein Japaner, der über urenglische Werte und Welten schreibt, über das Dienstbotenleben in einem renommierten Herrenhaus. Dabei war Ishiguro doch bis dahin der Mann fürs Japanische gewesen. Einige Kritiker suchten deshalb auch in »Was vom Tage übrig blieb« nach einem getarnten Japan. Ishiguro selbst ging es aber weder um Japan noch um England und auch nicht um Butler, die ihn nicht mal besonders interessierten. Wieder war sein Thema das Ringen mit der Vergangenheit und die Kontrolle der Gefühle. Ein Mann folgt lebenslang dem Ideal des perfekten Butlers, der sich wenig Persönliches und schon gar keine eigene Meinung erlaubt. Und dieses gesellschaftliche Korsett, diese Strenge, keinerlei spontane Äußerung zuzulassen, sie könnten eine Entgleisung sein, das ist ein zentraler Teil der englischen, aber auch der japanischen Kultur. Der pflichtbewusste Butler erkennt erst als alter Mann, dass er in seinem Streben nach Perfektion sein eigenes Leben verpasst hat und dass er durch den absolut loyalen Dienst für seinen Herrn indirekt aufs falsche Pferd gesetzt hat. Lord Darlington sympathisierte mit den Nazis. Ob das nun ein Butler in England oder ein Maler in Japan ist, Ishiguros Figuren verstecken sich ein Leben lang hinter der Wand der Pflicht, um nicht in den verletzlichen Bereich der eigenen Gefühle zu straucheln. Wieder nutzt Ishiguro die Ich-Form, die Perspektive des Butlers für seine Erzählweise, doch das ist nicht leicht, denn der ist ein wortkarger Mann, in sein steifes englisches Korsett eingesperrt und damit auch fast abgeschottet von jeglicher Selbsterkenntnis. Stefanie Fricke?
Das macht er sehr geschickt. Also der Roman läuft auf zwei Zeitebenen ab. Einmal in der Gegenwart, das ist das Jahr 1956, ein paar Tage in diesem Jahr, während derer der Butler auf eine Reise geht, eben zu dieser ehemaligen Haushälterin. Und während dieser paar Tage erinnert er sich ständig an die Vergangenheit und das umfasst Jahrzehnte. Und diese Erinnerungen sind aber nicht linear, sondern völlig durcheinander gewürfelt, oft auch fragmentarisch, sodass sich dem Leser erst nach und nach erschließt und man wirklich auch daran arbeiten muss, herauszufinden, was denn da überhaupt passiert ist.
Man ahnt es von Anfang an. Das Eingeständnis von Schuld oder Versäumnis hieße Selbstaufgabe. Doch der verzweifelte innere Kampf des Butlers um die Würde seines Dienerlebens ist zutiefst menschlich.
Das Interessante an Menschen im Vergleich zu Katzen, Hunden und Kühen ist doch, dass Menschen dieses Bedürfnis haben, zu glauben, dass sie moralisch sinnvolle Leben gelebt haben.
Ishiguro fragt in seinen Büchern nach nichts Geringerem als dem Sinn des Lebens. Und trotzdem lesen sich seine Geschichten überraschend leicht.
Ich denke, das liegt auch einfach an dem Stil von Ishiguro, der eben sehr, sehr elegant, man könnte vielleicht sogar sagen musikalisch schreibt.
Alles, was wir geben mussten. Never let me go.
Musik spielt in Ishiguros nächstem Bestseller eine wichtige Rolle. Das Lied Never Let Me Go von Judy Bridgewater gab dem Science-Fiction-Roman seinen englischen Titel. Es geht um drei Schüler auf einem englischen Internat. Etwas Bedrohliches schwebt über der ganzen Schule, doch der Leser erfährt erst nach und nach, was es ist. Alle Schüler sind Klone, die nur deswegen leben dürfen, weil sie als junge Erwachsene ihre Organe spenden werden. Wieder wird aus der Ich-Perspektive erzählt.
Kathy, die die Geschichte erzählt, die selber ein Klon ist und die sich auch an jemanden richtet, der anscheinend auch in dieser Welt lebt, der vielleicht auch ein Klon ist, der jedenfalls das System kennt. Dadurch erklärt sie sehr wenig.
Ich weiß nicht, wie es dort war, wo Sie aufwuchsen, aber in Halesham mussten wir beinahe jede Woche die eine oder andere ärztliche Untersuchung über uns ergehen lassen, für gewöhnlich in Zimmer 18, ganz oben im Dachgeschoss. An diesem sonnigen Morgen stieg die eine Gruppe die Haupttreppe hinauf, um sich von der strengen Schwester Trisha, Krähengesicht, wie wir sie nannten, untersuchen zu lassen, während eine andere Gruppe, die zuvor an der Reihe gewesen war, die Treppe herunterkam. Der Lärm hallte durchs ganze Treppenhaus. Ich ging mit gesenktem Kopf die Stufen hinauf, folgte einfach den Füßen vor mir, als mich eine Stimme ganz in der Nähe anrief. Kathy!
In Halesham stirbt man nicht, man vollendet. Euphemismen, Beschönigungen, die verschleiern und verunsichern. Es ist die Sprache von Dystopien. Aber zu dieser Art von pessimistischem Zukunftsroman mit negativem Ausgang fehlt die Rebellion. Weder Kathy noch einer ihrer Mitschüler kommt je auf die Idee, aus diesem grausamen System des verordneten Todes auszubrechen. Auf sonderbare Weise arrangieren sich die Kinder und Jugendlichen mit ihrem Schicksal. Und genau das macht das Buch noch beklemmender. Beklemmend wirkt auch seine leise Sprache.
Ishiguro schreibt ganz schnörkellos. Einfach, aber doch sehr elegant. Also die Sprache selbst ist sehr unaufgeregt. Also ohne große Metaphern, ohne ein großes sprachliches Feuerwerk. Das ist das eine. Und auch die Handlung ist jetzt ohne große Action, ohne große emotionale Ausbrüche. Also es passiert ganz, ganz viel unter der Oberfläche, die eigentlich fast immer ganz ruhig bleibt.
In Never Let Me Go oder auf Deutsch Alles, was wir geben mussten, geht es Ishiguro um das Leben in einem geschlossenen System, einer Seifenblase, wie er es nennt. Die Schüler können nicht ausbrechen aus ihrer Situation. Sie akzeptieren ihre Rolle als Ersatzteillager der Gesellschaft, weil sie nur diese Gesellschaft und ihr Wertesystem kennen. Ihnen fehlt jeglicher Blick von außen oder gar von oben. Die Kunst, sein eigenes Leben zu erkennen und Wertesysteme als solche zu hinterfragen, das ist es, was Ishiguro am meisten interessiert. Vielleicht auch deshalb, weil er selbst in zwei unterschiedlichen kulturellen Wertesystemen aufgewachsen ist.
Ich denke, er hat durch seinen kulturellen Hintergrund sicherlich einen sehr, sehr genauen Blick auf diese kulturellen Blasen, auf diese kulturellen Eigenheiten, sowohl die japanischen als auch natürlich die britischen.
Jeder von uns lebt in einer Seifenblase. Die Perspektive von außen ist nicht leicht einzunehmen. Manchen geht am Ende ihres Lebens ein kleines Licht auf, wie dem Maler der fließenden Welt oder dem Butler aus Darlington Hall. Anderen nie, wie den Schülern aus Halesham.
Changing Lights.
Changing Lights ist kein neuer Roman von Kazuo Ishiguro, auch keine Kurzgeschichte. Changing Lights ist ein Lied der Jazzsängerin Stacey Kent.
Ishiguro wollte ursprünglich eigentlich nach dem Abitur selbst Singer-Songwriter werden und hat da auch verschiedene Versuche unternommen, hat dann aber letztendlich gemerkt, er kann entweder nur Schriftsteller werden oder eben Singer-Songwriter und hat sich dann für die Schriftstellerei entschieden. Hatte dann aber jetzt eben die Möglichkeit, mit dieser Jazzsängerin Stacey Kent zusammenzuarbeiten und hat für sie zusammen mit ihrem Mann diverse Songtexte verfasst. Also letztendlich konnte er dann diesen Traum doch noch wahr machen.
Seit über 10 Jahren schreibt der Literaturnobelpreisträger Songtexte für Stacey Kent. Es sind leise Texte, wie seine Romane.
Were we leaving Rio? Or were we in New York? I remember Bossa Nova on the breeze. We were in the backseat of a cab we couldn't afford. You were holding my old rucksack on your knee.
Ishiguro ist einer der Literaten, die sich auch für andere Erzählformen interessieren. Er liebt Filme, hat auch Drehbücher geschrieben. Als Kind las er gern japanische Mangas. Die Gäste beim Nobelpreis-Dinner rief er dazu auf, über ihren gewohnten literarischen Horizont hinauszublicken, ihre Welt über die Komfortzonen der ersten Weltelite hinaus auszuweiten. Denn nicht zuletzt ist Musik schon oft seine Inspirationsquelle gewesen.
I have on a number of other occasions learned crucial lessons from the voices of singers.
Die Stimmen von Sängerinnen und Sängern haben mir schon häufig die Augen geöffnet. Weniger durch den gesungenen Text als durch die Art ihres Vortrags. Wir wissen ja, dass eine menschliche Stimme in der Lage ist, ein unermesslich komplexes Zusammenspiel von Gefühlen auszudrücken. Wenn ich etwas Besonderes in ihren Stimmen wahrnahm, wurde mir klar, ja, das ist es. Das muss ich in meine Szene kriegen. Oft ist es ein Gefühl, das ich nicht recht in Worte fassen kann, aber in der singenden Stimme ist es zu spüren. Und dann weiß ich, wohin der Weg geht.
The Buried Giant, der begrabene Riese.
Der begrabene Riese ist Ishiguros aktuellster Roman. Und wieder eine Überraschung. Diesmal ist es Fantasy. England im frühen Mittelalter. Ein Schleier des Vergessens hat sich über das Land gelegt. Keiner kann sich mehr daran erinnern, was in den letzten Jahren passiert ist. Ein altes Ehepaar macht sich auf, um seinen Sohn zu suchen. Ishiguro und Fantasy? Passt das zusammen?
I never quite understand, you know, where my novel is going to end up.
Ich weiß nie genau, wohin mich ein Roman letztlich führt. Als ich mit Der begrabene Riese begann, dachte ich nicht daran, Fantasy zu schreiben. Damals interessierten mich die Ereignisse in Bosnien und Ruanda in den 90ern. In beiden Ländern hatten zwei unterschiedliche Völker mehr als eine Generation lang friedlich zusammengelebt. Und dann brach plötzlich die Gewalt aus. In Belgrad wie in Bosnien hatten einige Menschen bewusst die Erinnerung an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs instrumentalisiert. Sie schürten den Hass, der die Menschen in diesen Krieg führte. Mich hat interessiert, wie Nationen sich erinnern und wie sie vergessen. Wie kontrollieren Menschen dieses nationale Gedächtnis, um so das Verhalten einer Gesellschaft zu manipulieren?
Ishiguro nutzt das Genre Fantasy, um das eigentliche Thema der Geschichte möglichst klar zu machen. Erinnern oder vergessen? Einerseits auf der individuellen Ebene des alten Ehepaares, das sich sehr liebt, aber ahnt, dass in seiner Vergangenheit etwas vorgefallen ist, das diese Liebe gefährdet. Andererseits aber steht der begrabene Riese für die dunklen Erinnerungen einer ganzen Gesellschaft. Ist es besser, die Grausamkeiten der Vergangenheit zu vergessen, um neue Zyklen der Gewalt zu vermeiden?
Im begrabenen Riesen verursacht der Atem eines Drachen den Nebel des Vergessens. Und die Figuren müssen entscheiden, ob sie auf den Berg hinaufgehen, um den Drachen zu töten, oder ob sie ihn dort liegen lassen, atmen lassen, sodass die Gräueltaten der verschiedenen Völker im Krieg vergessen bleiben und Frieden herrschen kann.
Und wieder bezieht Ishiguro selbst keine Stellung zu der Frage, aber er versetzt seine Leser in die Situation, diesen Konflikt zu fühlen. Dafür hat Kazuo Ishiguro, der britische Japaner, 60 Jahre, nachdem er mit seinen Eltern und seiner Schwester in England ankam, den Literaturnobelpreis bekommen. Für die starke, emotionale Wirkung, die seine Romane haben. Sie machen nachdenklich. Sie bringen zum Lachen. Oder sie verstören. Und sie vermitteln über ihre Figuren die Erkenntnis, wie zerbrechlich und trügerisch die Welt unserer Wahrnehmung ist. Und alles, woran wir uns orientieren.
Sie hörten Kazuo Ishiguro, der britische Japaner, ein Feature von Jenny von Sperber. Es sprachen Laura Mehr, Christian Baumann, Clemens Nicol und Rahel Comtesse. Ton und Technik Regine Elbers, Regie Frank Halbach, Redaktion Petra Herrmann. Ein Podcast von Radio Wissen.